Christian.
Clara.
Hast du Anfang Dezember diese große Show Ein Herz für Kinder, eine Spendengala, gesehen?
Nein. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Licht auf mich wirft, aber nein.
Das heißt wahrscheinlich, dass du einfach nicht so viel Fernsehen schaust, was ich natürlich schlimm finde. Aber da gab es einen ziemlich großen Aufschrei. Es ist eine Spendengala, wie gesagt. Hm. Und dann ist natürlich, wurde so durchs Publikum gegangen und gefragt, wie viel wollen sie denn spenden? Und im Nachhinein ist das echt im Internet abgegangen, die ganzen Clips davon, weil gerade unsere Spitzenpolitiker, hier muss man nicht gendern an der Stelle, Frauen wurden nicht gefragt, aber die haben sehr,
sehr, <gut. lacht>
sehr knauserig gespendet, findet auf jeden Fall die versammelte Netz-Community.
Ja.
Ich kann ja auch mal ein paar Beträge nennen. SPD-Chef Lars Klingbeil hat 500 Euro gespendet, CSU-Vorsitzender Markus Söder und Ex-Finanzminister Christian Lindner jeweils 2000 Euro. CDU-Chef Friedrich Merz 4000 Euro und dann hat er das auch noch irgendwie an die Umfrageergebnisse geknüpft.
Und das war den Menschen zu wenig?
Ja, vor allem im Vergleich zu dem, was einige Influencer, TikToker, also bis zu 100.000 wurden da auf den Tisch gelegt. Und angesichts dessen, was Politiker bei uns verdienen, kam das vielen sehr, sehr knauserig vor.
Okay, ich finde das ja, Spenden ist ja eine sehr private Sache. Und ich finde auch irgendwie, jeder sollte dann das tun, was er oder sie für richtig hält. Und diese
In einer großen TV-Show ist es weniger privat, ja, würde ich sagen.
Ja, muss man sich natürlich überlegen, ob man sich denn da hinsetzt und sagt, ich spende 500 Euro. Aber es erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, die ganzen Milliardäre, die haben ja alle Stiftungen. Mhm. Irgendwie Mark Zuckerberg, Bill Gates und denen wird ja dann immer unterstellt, dass sie das zur Steueroptimierung machen. Machen sie sehr wahrscheinlich auch. Aber am Ende des Tages denke ich mir dann immer irgendwie, naja, aber sie könnten es auch nicht tun und dann gibt es keine Spendengelder. Dann gibt es halt nichts für wohltätige Zwecke. Und jetzt hat man, ich habe jetzt nicht mitgezählt, jetzt haben wir von den deutschen Spitzenpolitikern 8.500 Euro und die hätten sich wahrscheinlich das Geld auch alles sparen können. Dann hätte es keinen Aufschrei gegeben, es wäre niemandem aufgefallen, haben wir wenigstens 8.500 Euro. Also ich finde das irgendwie schon.
Also du sagst, Kleinvieh macht auch Mist, besser als nichts sozusagen. Ich glaube, bei den Milliardären ist es immer noch so ein bisschen so die Frage, wenn man gleichzeitig natürlich versucht, so wenig Steuern wie möglich zu zahlen, dann
probieren aber alle anderen Menschen, glaube ich, auch bei der Steuererklärung.
Naja, du kannst da nur für dich sprechen.
Ja.
Auf jeden Fall steckt dahinter ja wirklich eine große moralische Frage, nämlich die, ob eine Spende weniger wert ist, weil sie kleiner ist, oder wie Spenden generell ausgestaltet werden sollen. Und wir sprechen heute mit jemandem, der sich beruflich mit der Effektivität von Spenden befasst und sie uns vielleicht beantworten kann. Sebastian Schienle von Effektiv Spenden. Herzlich willkommen im Klimalabor.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Vorher wie immer der Hinweis, alle Folgen des Klimalabors findet ihr bei RTL Plus oder zum Nachlesen auf ntv.de. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an podcasts@ntv.de und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich habe mir selber einen Hinweis reingeschrieben, den ich jetzt nicht mehr brauche. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Herr Schienle, kann man falsch spenden oder kann eine Spende zu klein sein?
Falsch spenden ist schwierig. Also erstmal geht es ja um den Impuls des Spendens und da würde ich sagen, da ist jede Spende gut. Bei uns fangen Spenden ab 10 Euro an, wenn wir in die Beträge reingehen. Darunter ist es schon so, dass es dann sehr kleinteilig wird und das dann eben auch höhere administrative Kosten verursacht.
Was ist denn so der Spendenbetrag, der durchschnittliche, den Deutsche so in die Hand nehmen?
Bei uns liegt so der mittlere Spendenbetrag bei ungefähr 50 Euro, wobei es, wie gesagt, bei 10 Euro anfängt und wir teilweise auch Spendenbeträge haben im fünf- und sechsstelligen Bereich. Es gibt auch einzelne Spender, Spenderinnen, die wir bei Millionenspenden unterstützen.
Ist das jetzt monatlich, jährlich? Monatlich Millionen wäre jetzt ein bisschen krass, aber
das sind dann keine monatlichen Spenden. Nein. Das ist dann eher ein jährlicher Betrag. Bei den 50 Euro SpenderInnen ist es häufig so, dass die tatsächlich mehrfach spenden. Und wir auch bei uns Dauerspenden anbieten. Das halten wir auch für eine sehr gute Lösung. Also den monatlichen Spendenbetrag, der dann automatisch vom Konto.
Das Spendenabo.
Das Spendenabo, genau.
Das macht es natürlich Ihnen als Organisation leichter, weil Sie da eine Regelmäßigkeit haben wahrscheinlich.
Genau, wobei uns es ja gar nicht um uns selbst als Organisation geht, sondern vor allem die Organisationen, die wir unterstützen. Aber genau das, das macht einen großen Unterschied, ob wie bei den allermeisten die Spende zum Ende des Jahres eingeht und eben eine relativ große Unsicherheit herrscht oder ob man kontinuierlich planen kann, weil man weiß, dass Spenderinnen bei der Stange bleiben.
Jetzt haben Sie schon kurz angerissen. Was macht denn Ihre Organisation, die ja einfach nur effektiv Spenden heißt?
Wir sind eine Spendenplattform und Spendenberatung und uns geht es, wie der Name schon sagt, um möglichst wirksames Spenden. Beim Spenden ist es so, dass man einen großen Hebel hat in der Wirksamkeit, je nachdem, wie man spendet. Also wenn man die Spendenorganisationen, die Hilfsorganisationen gut auswählt, auch nach Themenfeld, kann man leicht bis zu 100 Mal die Wirkung erhöhen mit seiner Spende und genau darum geht es uns. Das heißt, wir arbeiten mit auf Basis von wissenschaftlichen Studien und Analysen mit Partnern zusammen, die sich genau damit auseinandersetzen, welche Organisationen sind besonders wirksam und die empfehlen wir dann sowohl auf unserer Plattform als auch in der privaten Spendenberatung.
Jetzt gibt es ja einerseits diese Spendensiegel und man kann auch bei den meisten großen Hilfsorganisationen nachschauen, wie viel von der Spende landet sozusagen eher in der Verwaltung, Administration und was kommt wo an. Was ist da nochmal der Unterschied zu dem, was Sie untersuchen?
Viele der Spendensiegel betrachten wir als wichtigen Beitrag, aber eher als TÜV. So das sind die Grundlagen, wie gut funktionieren diese Organisationen. Häufig kommt das Thema Verwaltungskosten auf, das letztendlich eigentlich nur ein Näherungswert ist für das, worum es eigentlich gehen sollte, nämlich die Wirkung der Spende und an vielen Stellen tatsächlich auch noch eher irreführend ist. Das heißt, bei uns steht wirklich die Frage im Vordergrund, was sind die vielversprechendsten Ansätze, wo kann ich wirklich am meisten erreichen? Und nicht nur, ist das eine vertrauenswürdige Organisation.
Inwiefern irreführend?
Die Verwaltungskosten sind nicht genau definiert und sagen sehr wenig über die Leistung oder die Wirkung der Organisation aus, die tatsächlich es umsetzt.
Mal angenommen, ich spende, was hatten wir bei Last King, bei 500 Euro? Mhm. 500 Euro, wie viel davon im Schnitt landen in der Verwaltung und wie viel davon landet dann tatsächlich bei dem wohltätigen Zweck?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich nach Organisation und das ist genau das Problem. Also es gibt diese Verwaltungskostenquote, das heißt, die Verwaltungskosten sollten nicht zu hoch sein. Das unterstützen wir einerseits. Andererseits sagt es eben, wie ich gerade erwähnt hatte, nicht viel über die tatsächliche Qualität der Arbeit aus oder ob die Arbeit was erreicht. Man muss es mal auf den privaten Einkauf übertragen. Wenn wir uns ein neues Handy kaufen, machen wir uns viele Gedanken über die Kamera, über die Funktionalität. Wir fragen aber nicht, wie hoch sind denn die Verwaltungskosten bei den Unternehmen, die das jeweils herstellen. Und beim Spenden ist es ganz ähnlich. Das ist eine Messgröße, die im Wesentlichen deswegen eingesetzt wird, weil eigentlich der Spendenmarkt anders funktioniert. Das heißt, wir spenden, bekommen aber keine Rückmeldung darüber, was dann mit der Spende tatsächlich passiert, weil ein anderer unterstützt wird. Und wenn man diesen Kreis schließen will, dann ist eben ein Versuch, die Verwaltungskostenquote zu nehmen. Wichtiger aus unserer Sicht ist aber, was erreicht die Spende tatsächlich? Was passiert dort, wo die Spende eigentlich hingeht?
Also, dass man die Leute im Anschluss informiert, was mit dem Geld tatsächlich gemacht wurde, oder?
Genau. Und das eben nicht nur mit netten Geschichten, sondern am besten auf robuster wissenschaftlicher Evidenz. Und genau darum kümmern wir uns.
Jetzt ist das ja genau der Grund, warum viele sich für solche Modelle entscheiden, wo sie sehr direkt also es gibt zum Beispiel diese Patenschaften oder diese Möglichkeit, ein bestimmtes Tierheim ganz konkret, also viele entscheiden sich ja dafür, einfach das Tierheim um die Ecke oder den Verein um die Ecke direkt zu unterstützen, weil man dann das Gefühl hat, von den 500 Euro gehen 500 Euro dahin und ich habe sozusagen eine 1:1 Übertragung. Aber das ist dann der Unterschied, wenn ich Sie richtig verstehe, dass es nicht unbedingt die effizienteste Art und Weise zu spenden oder die effektivste, wenn ich mir angucke, dass mir eigentlich das Thema, sei es zum Beispiel Sportvereine, ist für mich irgendwie ein wichtiges Thema. Ich glaube daran, dass die einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Dann sagen Sie, gibt es bessere, effektivere Methoden zu spenden?
Genau. Sportvereine sind jetzt ein schwieriges Thema, mit dem wir uns nicht befassen. Also wir konzentrieren uns ganz bewusst auf wenige Themen, bei denen wir glauben, dass man besonders viel bewirken kann. Das ist zum Beispiel das Thema Klimaschutz. Dazu zählt auch das Thema Armut und Gesundheit weltweit. Dazu zählt auch das Thema Tierschutz, allerdings eher fokussiert auf die Nutztierhaltung, ganz bewusst. Uns geht es immer um Probleme, die besonders groß sind, die aber gleichzeitig wenig Beachtung finden. Also eher vernachlässigt sind, aber in Bereichen, in denen dann Spenden trotzdem einen großen Unterschied machen können. Und genau darum geht es eben vor allem, es geht um die Effektivität, nicht so sehr darum, ob die Verwaltungskosten möglichst niedrig sind.
Inwiefern hilft meine Spende bei der Nutztierhaltung? Das sind doch bestimmt Landwirtschaftsbetriebe oder große Landwirtschaftskonzerne, die sich mit Nutztierhaltung beschäftigen.
Genau, wenn man sich das die Spenden im zum Tierschutz anschaut, dann gehen die allermeisten Spenden tatsächlich in Tierheime, also es geht um das Thema Haustiere. Wenn man sich die Zahlen anschaut und einfach wirklich veranschaulicht, wie viele Nutztiere es gibt im Vergleich zu Haustieren, dann stellt man fest, dass man viel, viel mehr Tieren helfen kann, wenn man eben auf die Nutztierhaltung eingeht. Und da geht es dann nicht um die Patenschaft für die einzelne Kuh oder das Schaf, sondern darum, letztendlich auf Veränderungen hinzuwirken, wie die Tiere insgesamt gehalten werden, beziehungsweise wie viele wir überhaupt halten müssen.
Aber an wen geht dann das Geld? An irgendeinen Fleischkonzern oder?
Nee, das geht auch weiterhin an NGOs, mit denen wir arbeiten. Wir arbeiten vor allem oder empfehlen Organisationen, die auf systemische Veränderungen hinwirken. Das heißt, das sind in dem Fall Organisationen im Tierschutzbereich, die sich für Verbesserungen in der Haltung von Tieren einsetzen oder über Alternativen
zur Nutztierhaltung. Dann über Gesetze, Gesetzesinitiativen oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, Kampagnen, um entweder auf Gesetzesinitiativen Einfluss zu nehmen oder auch um mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die zu bewegen, dass sie letztendlich ihre eigenen Standards erhöhen. Und das ist eine sehr erfolgreiche Bewegung. Also wenn man den Unternehmen, teilweise auch den Mitarbeitern der Unternehmen veranschaulicht, wie es den Tieren geht, dann führt das häufig zu einem Umdenken und auch zu Selbstverpflichtungen.
Das heißt, wenn wir das jetzt mal auf Klimaschutz übertragen, hier im Klimalabor, wenn ich sozusagen sage, mir ist das Thema wichtig, dann versuche ich einfach aus dem 1 Euro Spende, den ich habe, möglichst viel rauszuholen, den größten Hebel zu finden. Wie misst man das?
Im Klimaschutz relativ einfach als Näherungswert in Kosten pro Tonne, beziehungsweise in der Frage, wie viele Tonnen CO2 oder Kilogramm CO2 kann ich mit meinem Euro oder einen 10 Euro Spenden einsparen.
Okay, das müssen Sie trotzdem nochmal genauer erklären. Wenn ich jetzt sage, mir ist es halt irgendwie wichtig, dass, ich meine, viele investieren in Waldaufforstungsprojekte, weil sie sagen, mir ist das auch wichtig, weil ich Wald und Natur und das hat so viele verschiedene positive Effekte, dann spende ich das an Sie und sage, mir ist es wichtig, dass dadurch Wälder aufgeforstet werden. Was passiert dann?
Wir haben auf unserer Webseite einige Organisationen, die wir empfehlen, die eben von Dritten evaluiert wurden und für besonders wirksam erachtet wurden. Das sind aktuell hauptsächlich Organisationen eher im technologischen Bereich. Es geht immer auch da um die Frage, wie kann ich nicht nur im übertragenen Sinne den einen Baum pflanzen, sondern zur Systemveränderung beitragen, dass eben Wälder gar nicht abgeholzt werden, dass mehr Wälder, öffentliche Mittel möglicherweise dazu bereitgestellt werden, um Wälder wieder aufzuforsten. Letztendlich geht es um eine Entwicklung, die sich eben nicht nur auf den eigenen Fußabdruck und den einen Baum beschränkt, sondern wirklich auch zu einem Umdenken und zu einer Veränderung in der Wirtschaft beiträgt.
Also es geht dann auch wieder darum, dass man neue Technologien entwickelt, um sauberer arbeiten zu können, zum Beispiel in Industriebetrieben.
Genau. Also deutschen Investitionen und die Einspeisevergütung für die Solarindustrie ist ein ganz schönes Beispiel, das diesen Hebel beschreibt. Aus deutscher Sicht kann man heute rückblickend sicherlich die Frage stellen, wie viel uns die relativ teuren Subventionen für Solarzellen Anfang der 2000er gebracht haben. Gleichzeitig wissen wir, dass die Kosten für Solarzellen allein zwischen 2010 und 2020 um 90% gesunken sind. Das heißt, wir sehen eine extreme Reduktion in den Kosten, die eben nicht nur uns in Deutschland zugutekommt, sondern weltweit zu einem unglaublichen Wachstum der Solarindustrie beiträgt. Und das ist genau der Hebel, den wir heute auch in anderen Bereichen suchen.
Aber das ist ja keine Entwicklung, die stattgefunden hat, weil Menschen Geld gespendet haben, sondern das waren ja privatwirtschaftliche Investitionen oder staatliche.
Das stimmt, aber es gibt Organisationen, die letztendlich genau diese Anknüpfungspunkte suchen, um gemeinsam mit der Politik Innovationen zu beschleunigen, die letztendlich einerseits Informationen bereitstellen oder eben auch unabhängige wissenschaftsbasierte Politikberatung anbieten, damit genau solche Veränderungen stattfinden können.
Und jetzt, ich möchte das nochmal aufgreifen, wie wird sichergestellt, dass diese Veränderung dann tatsächlich stattfindet, weil das, was ja zumindest in den vergangenen 10 Jahren, glaube ich, häufiger passiert ist, ist, dass Unternehmen sich grün gerechnet haben, indem sie das gemacht haben, was Clara gesagt hat. Es wurde eben eher wenig an der Technologie erstmal verändert, sondern man hat dann halt einfach irgendwelche Zertifikate von irgendwelchen Wäldern gekauft und das so gegengerechnet, aufgerechnet oder so. Und das ist ja eigentlich das, was nicht passieren soll.
Das stimmt. Da bin ich absolut bei Ihnen. Und das ist auch, also unser Blick auf Zertifikate ist eher kritisch. Wir glauben eher, dass es darum geht, Innovation auf andere Art und Weise zu beschleunigen. Zum einen, indem man eben einen gesetzlichen Rahmen schafft, der Innovation fördert. Zum anderen, indem wir auch mit oder indem die Organisationen mit Forschungspartnern zusammenarbeiten, um tatsächliche Lösungen aufzuzeigen. Da geht es weniger um jetzt öffentliche Aussagen von Unternehmen, sondern eher um den engen Austausch zwischen Unternehmen, die wirklich ihre Prozesse umstellen wollen und denen dabei zu helfen, auch letztendlich die Lösungen mit Forschungspartnern zu identifizieren und im Zweifelsfall auch die politischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass das funktionieren kann.
Also nur damit ich das richtig verstehe. Also im Prinzip geht es sowohl bei den Nutztieren als auch zum Beispiel bei neuen Technologien mehr oder weniger darum, dass man die richtigen Lobbygruppen, sage ich mal, findet, die dann im Bundestag, im Bundeskanzleramt, auch im Bundesrat bei den Ländern darauf hinwirken, dass an diesen drei Stellen die entsprechenden Gesetze auf den Weg gebracht werden, damit man die Unternehmen, sei es jetzt in der Agrarwirtschaft oder sei es jetzt in der Industrie, grüner arbeiten müssen oder tierfreundlicher arbeiten müssen?
Ganz vereinfacht gesagt, ja. Wobei Lobby, der Begriff immer so ein bisschen schwierig ist. Im Englischen gibt es den schönen Begriff Advocacy. Im Deutschen kann man den vielleicht mit Anwaltschaft übernehmen. Wir reden auch manchmal von der Lobbyarbeit für die gute Sache. Bei Lobbyarbeit schwingt natürlich immer die Interessenvertretung mit und darum geht es uns ja nicht, sondern es geht uns darum, letztendlich die Interessen des Klimaschutzes, also relativ umfassend, mit reinzubringen. Aber genau, es geht um den Austausch, gerade auch mit Regulierungsbehörden, um Gesetzgebung, Rahmenbedingungen zu vereinfachen, zu verbessern.
Jetzt fühlt sich gerade das natürlich ein bisschen vage an, weil man einfach keine Garantie hat. Also wenn ich sehr unmittelbar spende, ich nehme jetzt einfach nochmal das Beispiel an das Tierheim oder so, dann sehe ich halt ganz konkret, da konnte jetzt irgendwie noch zwei, drei Sachen mehr konnten da gekauft werden oder ich spende an eine Schule oder an eine Bibliothek, wie auch immer, da sehe ich ja ganz konkret das Ergebnis. Bei Ihnen muss man dann darauf vertrauen oder gibt es dazu wirklich Messungen, wie effektiv das dann ist? Weil das kann mir ja niemand versprechen. Am Ende weiß man ja nicht, wie erfolgreich das ist.
Das stimmt. Und es bleibt immer ein Stück weit Unsicherheit dabei. Es bleibt natürlich, die Unsicherheit vor allem zu Beginn ist sehr groß. Aufgrund der Analysen sind wir überzeugt davon, dass letztendlich auch Fehlschläge schon mit eingepreist sind. Also der Hebel über diesen Ansatz ist so viel größer als jetzt wieder das konkrete Projekt, also die Solarzelle irgendwo zu installieren oder den Baum zu pflanzen, dass es sich rechnet, selbst wenn klar ist, dass in jeder Lobbyarbeit nicht alle Ziele erreicht werden können. Ich mache es aber gerne mal konkreter an Beispielen von Organisationen auch. Eine deutsche Organisation, die wir empfehlen, sind zum Beispiel die Future Cleantech Architects, die hier auch.
Disclaimer, mit denen arbeiten wir gerne zusammen, wenn es um Expertise geht. Ja.
Und das bringt es schon auf den Punkt. Was machen Future Cleantech Architects? Letztendlich sind sie eine Denkfabrik in Remscheid, die zwischen Industrie, Forschung und Politik vermitteln und Fakten schaffen und wissensbasiert eben an Lösungen arbeiten, auch selbst als Teil von Forschungskonsortien. Und mit diesem Wissen, mit diesen Fakten eben auch es schon in der Vergangenheit als sehr kleines Team überraschend gut geschafft haben. Es freut mich immer, auf Gesetzgebung Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel auch auf der EU-Ebene im Rahmen der Erneuerbaren Energien-Direktive RED III haben sie sehr stark darauf hingewirkt, dass dort eben eine Komponente für Innovation beinhaltet ist. Es ist dann immer trotzdem die Frage, wie groß war tatsächlich der Anteil, aber es gibt eben klare Aussagen auch von einzelnen Politikern, die diese Verbindung herstellen und so kann man schon zeigen, dass es Erfolgsfälle gibt und das ist dann eben genau der Hebel, den wir auch für besonders vielversprechend halten und sind damit auch im engen Austausch mit den Gutachtern, die dann entsprechend auch die Future Cleantech Architects empfehlen und auch der Organisation selbst.
Und so messen Sie das dann auch oder wie messen Sie, also weil man, ich habe immer gerne irgendwie Studien oder so.
Zahlen, ja.
Zahlen.
Tatsächlich, einer unserer Gutachter in dem Bereich ist die Organisation Giving Green, die sich genau mit diesem Erfolgsfall auseinandergesetzt haben und dann letztendlich runterbrechen, wie groß sind die zu erwartenden CO2-Einsparungen, dieser Maßnahme, dieser Regulatorik, welchen Anteil haben die Future Cleantech Architects dann daran und welche Kosten hat das letztendlich bei der Organisation verursacht? Und dann kann man eben genau auf einen Preis kommen. Und Giving Green schätzt, dass im Mittelwert tatsächlich die Tonne CO2, die damit vermieden wird, nur 14 Cent kostet. Und das ist unschlagbar günstig. Es ist eine relativ große Unsicherheit dabei. Also die Berechnungen gehen von 1 Cent bis zu 33 Euro. Mhm. Das zeigt, man kann es nicht ganz genau eingrenzen. Und natürlich entfaltet die Direktive auch erst in der Zukunft ihre Wirkung. Trotzdem zeigt das dieses Vorgehen auch, dass man schon versuchen kann, das eben zu berechnen. Und man nicht nur hoffen muss, sondern man das durchaus auch belastbar schätzen kann.
Für mich ergeben sich daraus zwei große Fragen. Die eine ist, bei so einem Problem wie dem Klimaschutz ist ja immer die Frage, die wir auch grundsätzlich stellen. Du hast es vorhin, Christian, mit Bill Gates und den großen Philanthropen sozusagen ins Spiel gebracht. Es ist ja eigentlich etwas, wo man sagt, es sollte demokratisch gelöst werden, dieses Problem. Und warum ist man da überhaupt auf Spenden angewiesen? Also man kann sich ja fragen, ist das Richtige, eine solche Sache auch, die den Einfluss auf Gesetzgebung mit Spenden zu organisieren? Das ist ja eine moralische Frage, oder?
Weil ich glaube auch, das Endergebnis sieht man ja jetzt teilweise in den USA. Was passiert, wenn Milliardäre so unfassbar viel Geld haben, dass sie komplette Regierung mehr oder weniger beraten, steuern dürfen, wie im Falle von Elon Musk wahrscheinlich in den kommenden 4 Jahren.
Ja, und dahinter steckt ja immer die Angst, dass man von den Spenden so abhängig wird, dass sie eben einen entscheidenden Einfluss haben und nicht etwas Zusätzliches sind.
Das ist richtig. Ganz wichtig ist auch für uns natürlich als gemeinnützige Organisation, wir sind selbst gemeinnützig, wir unterstützen nur Organisationen, die gemeinnützig sind, dass die Arbeit, die wir machen, die Organisation machen, die wir empfehlen, nicht per se politisch ist. Das klingt so ein bisschen wie ein Widerspruch. Es geht aber genau darum, Politiker.
Wir gehen dahin, wo das Geld ist.
es geht darum, erstmal politische Möglichkeiten zu identifizieren, um letztendlich Emissionsreduzierungen zu erreichen, die aber nicht parteipolitisch sind, sondern eben immer faktenbasiert, wissensbasiert. Also die Organisationen, die wir empfehlen, liefern letztlich nur die Grundlage. Die Politik muss dann selbst entscheiden. Und Spenden können so einen relativ großen Hebel entfalten und eben letztendlich die Politik, den Politikbetrieb in vielen Bereichen unterstützen. Es geht weniger um das Beeinflussen als das Unterstützen, würde ich sagen.
Und wie verhindert man, dass die Spenden dann zu so einem zentralen Element werden? Also wie gesagt, in den USA kennt man das ja schon, dass wenn dann mit gewissen Spenden wird einfach auch schon gerechnet, vor allem eben auch dann politischen Spenden. Und wie kriegt man das hin, dass es was Zusätzliches, was Unterstützendes ist und nicht irgendwann zu einem zentralen Element von einigen Organisationen wird?
Die Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir empfehlen, das sind alles spendenfinanzierte Organisationen, die sehr bewusst auch im Fall von Future Cleantech Architects zum Beispiel Unternehmensspenden ausschließen, weil sie eben komplett unabhängig sein wollen. Damit sind sie eben genau diese unabhängige Stimme, die unterstützen kann. Und das können tatsächlich in dem Fall nur Spenden erreichen. Wenn die Spenden wegfallen, gibt es im schlechtesten Fall so eine Organisation nicht mehr. Das ist ein Stück weit was anderes als Parteispenden, die natürlich irgendwie direkt auf den Wahlkampf Einfluss nehmen und versuchen, Wahlergebnisse zu verändern. Darum geht es uns nicht. Uns geht es darum, bei wichtigen Themen, die aber wenig Beachtung finden, letztendlich Politik, Regulierung, Innovation durch Fakten und wissenschaftsbasierte Informationen zu unterstützen.
Vielleicht kann man das ja von der anderen Seite einmal aufrollen. Es ist ja, glaube ich, ein schmaler Grat am Ende des Tages zwischen was ist eine wohltätige Spende und was ist eine versuchte Bestechung. Vielleicht kann man so ein bisschen darauf eingehen, aber es ist ja so. Also man sieht es ja in den USA, das ist ja das perfekte Beispiel. Ich glaube, Mark Zuckerberg hat jetzt auch noch mal ein bisschen Geld an die Kampagne von Donald Trump im Nachhinein gespendet oder so. Wahrscheinlich nicht. Also den Wahlkampf hat er ja gewonnen. Also wo kommt denn das Geld her? Gehen Sie bewusst auf Menschen, auf wohlhabende Menschen oder Organisationen zu oder melden sich alle bei Ihnen von sich aus?
Wir sind insgesamt noch eine sehr kleine Organisation und erstmal steht unsere Plattform allen zur Verfügung. Also jeder, der uns findet, darf gerne über uns spenden. Da freuen wir uns natürlich. Und zum anderen haben wir Großspender, die wir dann auch ausführlicher beraten, die aber in der Regel auf uns zukommen. Das sind dann natürlich auch teilweise Empfehlungen von bestehenden SpenderInnen, die uns dann in ihrem Umfeld weiterempfehlen. Dafür sind wir immer dankbar. Aber wir gehen eigentlich nicht auf Spender zu, sondern versuchen natürlich, wie alle anderen Hilfsorganisationen, auch präsent zu sein, gerade auch in der Weihnachtszeit, sodass wir gefunden werden. Aber letztendlich bieten wir eine Unterstützungsleistung an und werben auch nicht für uns selbst, sondern eben für die möglichst große Wirksamkeit der Spende.
Und diese Großspender, wird danach gefragt, warum sie auf sie zukommen? Also man könnte jetzt auch sagen, die können sich auch einfach bei Ein Herz für Kinder melden und dort dann das ausgleichen, was die Spitzenpolitiker nicht geschafft haben und dort mehrere hunderttausend Euro theoretisch lassen.
Das beschäftigt dich aber schon, ne?
Ja, also ich meine ja nur, also das muss ja irgendwie, das ist ja eine aktive Entscheidung zu sagen, ich spende jetzt nicht einfach an Ein Herz für Kinder oder es gibt ja auch den RTL-Spendenmarathon. Jeder kennt Greenpeace, jeder kennt den WWF, das Deutsche Rote Kreuz. Ne, man kann für die Obdachlosen, für die Kältehilfe spenden oder so. Aber es ist ja eine bewusste Entscheidung dann zu sagen, nein, ich möchte effektiv spenden.
Absolut. Der Spendenmarkt ist insgesamt furchtbar intransparent und es ist sehr, sehr schwer, dort Orientierung zu finden. Das versuchen eben teilweise die Spendensiegel mit, wie gesagt, meinem eher kritischen Blick auf den TÜV als Mindeststandard, eher als auf die Frage der Wirksamkeit. Vielen SpenderInnen ist aber genau dieses Thema schon wichtig. Also man legt ja auch sein Geld möglichst so an, dass es eine hohe Rendite erzielt. Und ähnlich ist es beim Spenden. Man möchte möglichst viel damit erzielen, weiß aber nicht, wo man die Informationen findet. Und da versuchen wir zu helfen, eben nicht nur als freie Beratung, sondern wirklich basierend auf den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Analysen. Dann ist es aber eine Frage, dass das hilft nicht allen SpenderInnen. Wir versuchen, sage ich mal, Herz und Kopf zusammenzubringen und sprechen damit eben genau die an, denen daran was liegt. Wer rein emotional spendet, also wir freuen uns über jede Spende erstmal, die getätigt wird und versuchen dann aber eben möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, noch ein bisschen mehr dabei rauszuholen und eine etwas größere Wirkung damit zu erzielen.
Und die Tatsache, dass Sie sozusagen ja auch nochmal dann dazwischen geschaltet sind, muss man ja ehrlich sagen, die wird ausgeglichen dadurch, dass Sie das Geld besser verteilen können, weil das ist ja auch etwas, was man sich fragen darf, dann hat man da noch einen Schritt dazwischen.
Man hat noch einen Schritt dazwischen, aber keine Kosten. Das heißt, wir leiten das Geld, das über uns gespendet wird, tatsächlich vollständig weiter. Wir sind selbst spendenfinanziert, aber aus separaten Mitteln. Das heißt,
die erste Spende geht immer an Sie.
Nein, die letzte Spende quasi geht immer an uns. Nein, wir bieten auch die Spendenberatung komplett kostenfrei an. Und freuen uns aber dann, wenn die SpenderInnen, die wir unterstützen konnten, eben auch ein Stück weit uns als Organisation unterstützen und damit eben den nächsten Interessenten auch diese Beratung ermöglichen.
Und weil ich super neugierig bin, vor allem die Großspender, möchten die dann, das halt, man kennt das ja auch aus den USA, ich muss immer wieder auf die USA zurückkommen, da ist es ja nicht selten der Fall, dass dann irgendwie der Name an der neuen Bibliothek oder an der neuen Oper oder so klebt oder so. Erwarten die dann auch eine Gegenleistung dafür? Bekommen die eine Gegenleistung dafür oder ist das dann tatsächlich anonymisiert und niemand erfährt, wer dort gespendet hat?
Das ist zum großen Teil anonymisiert. Die Spender und Spenderinnen, mit denen wir zu tun haben, haben häufig gar kein großes Interesse daran, öffentlich sichtbar zu werden. Es gibt aber sicherlich einige, die auch gerne in den direkten Kontakt dann mit den Organisationen treten. Und das ermöglichen wir dann natürlich auch. Und die Organisationen freuen sich, wenn sie sich bei den Unterstützern bedanken können. Wir versuchen insgesamt, das geht natürlich nicht für jeden Kleinspender, aber auch über unsere Website.
Für 10 Euro bekommt man keinen Konzertflügel.
Für 10 Euro bekommt man keinen Konzertflügel, das bekommen auch die Großspender nicht, aber zumindest den direkten Austausch gibt es dann. Wir versuchen trotzdem aber Formate zu schaffen oder auch anzubieten, die teilweise die Organisationen selbst anzubieten, um eben diese Lücke zwischen uns und den Organisationen zu schließen und entsprechend auch auf unserer Website Updates zu liefern. Darum geht es uns natürlich schon. Also wir empfehlen nicht nur, wir wollen das Ganze schon auch ein Stück weit erlebbar und greifbar machen.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es ja im Grunde darum geht, große Probleme, die zu wenig Beachtung finden, zu lösen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, eigentlich arbeitet man ja darauf hin, dass diese Probleme mehr Beachtung finden und vor allem, dass sie gelöst werden. Wie gehen Sie damit um? Das frage ich mich generell häufig bei spendenbasierten Organisationen. Eigentlich müsste man doch versuchen, sich selbst abzuschaffen. Darum muss es ja sozusagen langfristig gehen. Wie gehen Sie damit als Organisation um?
das sind wir wahrscheinlich in einer relativ glücklichen Position, da wir davon ausgehen können, dass die Probleme der Welt nicht morgen verschwinden werden. Aber es ist absolut richtig. Unsere Empfehlungen entwickeln sich auch weiter. Das heißt, das ist nicht statisch, sondern wir versuchen, die regelmäßig zu aktualisieren. Und gerade im Bereich Klimaschutz gibt es natürlich Veränderungen. Und wenn wir dazu beitragen können, dass zum Beispiel der Bereich Industrieemissionen viel, viel stärker berücksichtigt wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Wirksamkeit des nächsten Spenden-Euros dort über Zeit zurückgeht. Und dann freuen wir uns, wenn wir nach neuen Bereichen suchen können.
Weil es ist ja besonders dann sehr wirksam, wenn man irgendwo rein investiert, wo bisher wenig investiert wird, richtig?
Genau.
Können Sie da nochmal ein anderes Beispiel nennen? Vielleicht gar nicht aus dem Klimaschutz, sondern aus dem Gesundheitsbereich oder aus dem Bereich Armutsbekämpfung, wo ja viele Menschen eben auch immer gerne sehr konkret spenden und wo man sich immer fragt, spende ich jetzt eine Mahlzeit am Tag oder finde ich irgendeinen Hebel, der vielleicht langfristig dazu beiträgt, dass es keine Armut in der Form mehr gibt? Das ist jetzt leider sehr weit entfernt, aber darum geht es ja eigentlich.
Im Bereich Armut und Gesundheit können wir tatsächlich glücklicherweise auf sehr, sehr gute wissenschaftliche Studien und Evidenz zurückgreifen. Dort ist der Gutachter, mit dem wir zusammenarbeiten, die Organisation GiveWell, die jährlich tausende Stunden Arbeit reinstecken, genau in die Frage, wo bewirkt der nächste Spenden-Euro am meisten. Die Maßnahmen, die wir dort und die Organisation, die wir dort unterstützen, sind zum Beispiel Moskitonetze, um Malaria zu verhindern. Das ist ein sehr kosteneffektiver Schutz, der eben auch Leben rettet. Ein weiteres Beispiel.
Wo man vielleicht nicht so gleich drauf kommt, so ich spende Moskitonetze, sondern man will irgendwie, dass die Menschen was zu essen haben, dass sie zur Schule gehen. Aber ja, okay.
Genau, und Schutz vor Malaria hilft eben auch genau dabei, auch die wirtschaftliche Situation der Familien zu verbessern. Wenn die Kinder nicht erkranken, können sie in die Schule gehen. Wenn die Eltern nicht erkranken, können sie Geld verdienen. Ist ja häufig nicht so, dass es dort einen Versicherungsschutz gibt, der dann auch bei Krankheit sicherstellt, dass das Einkommen da ist. Und das sind tatsächlich nachweisbar langfristige Effekte. Ein schönes Beispiel in dem Bereich, auch wie man sich vielleicht selbst so ein bisschen überflüssig machen kann, sind Entwurmungstabletten, die tatsächlich in einer Studie vor einigen Jahren schon als hervorragende Bildungsintervention identifiziert wurden. Das heißt, es gab eine Untersuchung, was hilft eigentlich, um Kinder in die Schule zu bringen? Und da wurden dann neue Schulgebäude, neue Schulbücher, Schuluniformen verglichen. Und das unerwartete Ergebnis ist eben, Entwurmungstabletten, die wenig Cent tatsächlich pro Tablette kosten, ein Kind braucht 2 pro Jahr, führen dazu, dass Kinder viel länger in der Schule bleiben und sind um ein Vielfaches wirksamer. Also es geht wirklich um einen Faktor 10 als die anderen Maßnahmen, die ich gerade erwähnt hatte. Und das sind Studien, die Weltbank und andere und Wissenschaftler gemacht haben. Und heute sind wir an einem Punkt, wo die Organisationen, die genau diese Programme durchführen, das so weit vorantreiben konnten, dass diese Entwurmungstabletten fast nicht mehr notwendig sind, weil die Erreger, also die Würmer, nicht mehr so auftreten. Und das ist natürlich ein schönes Beispiel. Also man muss dann den letzten Schritt gehen. Das ist gerade bei Gesundheitsinterventionen schwierig. Da wird es dann häufig auch etwas teurer. Aber wenn man sagen kann, wir müssen jetzt nicht mehr, ich habe die Länder jetzt gerade nicht im Kopf, wir müssen nicht mehr in Kenia dieses Programm durchführen, weil es schlichtweg nicht mehr notwendig ist, dann ist das ein Erfolg und auch ein Erfolg, den die Organisation, in dem Fall Evidence Action, auch tatsächlich feiert. Und dann ist eben die Frage, gibt es andere Gesundheitsinterventionen oder gibt es andere Länder, in denen das gleiche Programm eben immer noch notwendig ist?
So ein anderes Beispiel ist, glaube ich, so Brunnenbau oder der Zugang zu sauberem Trinkwasser, glaube ich, ne? Das geht auch in diese Richtung.
Ja, beim Brunnenbauen kommt natürlich immer die Frage noch dazu, wie nachhaltig ist das? Gehen die Brunnen kaputt und was passiert dann? Aber Trinkwasser ist auch dort ein unglaublich wichtiges Thema und man ist natürlich froh, wenn man das Thema dann ein Stück weit gelöst hat und die Situation sich verbessert hat.
Ja. Vergisst man ja manchmal in Deutschland, dass es noch Regionen auf der Erde gibt, wo man, glaube ich, am Tag mehrere Kilometer laufen muss, bis man sauberes Trinkwasser bekommt.
Auf jeden Fall. Vielleicht zum Abschluss, wofür spenden Sie am liebsten?
In meiner Rolle bin ich für alle unsere Themenfelder verantwortlich. Der Klimaschutz ist mir aber unglaublich wichtig. Das heißt, der Großteil meiner Spenden geht tatsächlich an die Organisationen im Klimabereich, die wir auch selbst empfehlen. Teilweise dann auch für eine Organisation GiveDirectly, die wir auch empfehlen, die versucht, Armut dadurch zu bekämpfen, dass sie direkt Menschen unterstützt mit einem bedingungslosen Geldtransfer. und als Organisation einfach sehr inspirierend und faszinierend ist.
Und tatsächlich, das interessiert mich jetzt noch, weil es gibt ja auch viele Menschen, die sich am Ende des Jahres immer überlegen, okay, wie viele CO2-Emissionen habe ich so ausgestoßen, die versuchen das irgendwie auszugleichen. Wie viel effizienter kann man das vergleichen, sind dann Spenden im Klimaschutzbereich?
Wir reden im Klimaschutzbereich von einem Faktor 15 bis 30. Also wir gehen bei uns davon aus, dass wir im Durchschnitt mit einem Euro eine Tonne CO2 vermeiden können. Kompensationszertifikate liegen in Deutschland gerade bei 25 Euro von den verlässlicheren Anbietern. Das Zertifikat im europäischen Handel kostet gerade 70 Euro. Und wenn man dann in den Carbon Removal Bereich reingeht, dann wird es noch deutlich höher. Also der Hebel ist groß. Wobei da ganz wichtig ist, also es geht aus unserer Sicht nicht darum, den eigenen Fußabdruck zu kompensieren, sondern wirklich einen größeren Hebel, also eine höhere Ambition letztendlich anzustreben, um mehr zu erreichen.
Und ein bisschen langfristiger sozusagen das Ganze anzulegen. Wie entscheidend sind denn Spenden für den Klimaschutz? Also können ohne das überhaupt ganz viele Projekte nicht finanziert werden?
Ja und nein. Also Spenden sind ein wichtiger Hebel und haben eben schon große Unterschiede gemacht für den Klimaschutz, sind aber nur letztendlich auch ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich anschaut, wie viele Mittel inzwischen in den Klimaschutz fließen. Genau deswegen ist es aber wichtig, dass man eben überlegt, wo können Spenden den größten Unterschied machen. Und als Teil des Spendenmarktes sind Spenden für den Klimaschutz immer noch unglaublich klein. Es kam jetzt gerade Anfang der Woche die neueste Studie der Climate Works Foundation rein, die einerseits zeigt, dass Spenden für den Klimaschutz weltweit deutlich gewachsen sind in 2023, aber weiterhin weniger
als. Haben Sie eine Zahl?
Das Wachstum war bei 20%. Das war schneller als der Gesamtspendenmarkt. Der lag bei 10% weltweit. Inzwischen sind wir bei Klimaschutzspenden also Stiftungsspenden von etwa 5 Milliarden US-Dollar. Privatspenden zwischen 5 und 10 Milliarden Dollar, da hat man die Zahl natürlich nicht ganz so genau. Das sind aber trotzdem weniger als 2% der Spenden weltweit. Also das ist ein sehr, sehr kleiner Teil nur. Und auch in Deutschland machen Spenden für Klima, Umwelt und Naturschutz zusammen 3% der Spenden aus.
Okay, das ist wirklich wenig. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, die meisten Menschen denken beim Klimaschutz eben gar nicht über Spenden nach. Das ist genauso diese möglicherweise etwas komplizierte Logik der Systemveränderung. Man denkt beim Spenden eher über Armut und Gesundheit nach. Das ist auch bei uns der größte Bereich. Und beim Klimaschutz vielleicht über die Verhaltensänderung oder die Kompensationslogik. Dass Spenden wirklich einen großen Unterschied machen können, ist, glaube ich, vielen einfach gar nicht so präsent. Und da hoffen wir natürlich auch, dass wir einen Unterschied machen können.
Gute Nachrichten für Christian Lindner und Lars Klingbeil.
Oh Gott, da habe ich was ins Rollen gebracht hier. Auf jeden Fall finde ich das ein schönes Schlusswort, weil wir natürlich hoffen, dass man einfach mit Informationen und indem man sich damit noch etwas mehr beschäftigt, etwas beitragen können. Vielen Dank für das schöne weihnachtliche Gespräch, zumindest um diese Jahreszeit herum.
Danke, auch von meiner Seite.
Vielen Dank und wir danken natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern und natürlich auch Leserinnen und Lesern, wünschen allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao.
Tschüss.